Heute ist Freitag, der 14.02. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über die Geschehnisse in München. Dann geht's weiter mit den möglichen Verhandlungen zwischen Trump und Putin zur Lösung des Kriegs in der Ukraine. Dann schauen wir nach Österreich mit den vier Möglichkeiten zur Regierungsbildung. Und dann gibt's wie immer natürlich die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir schauen natürlich zuerst nach München und zu den Geschehnissen, was dort passiert ist. Ich nehme den Podcast am Donnerstagabend um 8:30 auf. Das heißt, es könnte sein, dass sich im Live-Blog noch was getan hat, aber wir schauen mal rein, wie die Geschehnisse gerade sind. Ein 24-jähriger Afghane war mit dem Auto in eine Demo in München gefahren. Bayerns Innenminister Herrmann nennt nun neue Details. 30 Personen soll zum Teil schwer verletzt sein. Ja, am Donnerstag in der Münchner Innenstadt gegen 10.30 Uhr ist ein Auto bei einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden 30 Personen verletzt und der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, spricht von einem Anschlag. Der Fahrer ist mit einem Mini Cooper an einem Polizeiauto vorbeigefahren, hat den Demonstrationszug überholt und ist dann in die Menschengruppe gefahren. Dabei fiel auch ein Schuss durch die Polizei. Die Polizei hat den Fahrer festgenommen, soll sich um einen 24 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan handeln, der in München lebte. Und die Bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Ja, nach und nach werden auch immer mehr Details bekannt. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Sicherheitskreisen wurde Farhad N. 2001 in Kabul geboren. Demnach ist er 2016 nach Deutschland gekommen und ist in München gemeldet. Den Verfassungsschutzbehörden im Bund und in den Ländern war er nach Angaben von Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind, bislang als Extremist nicht bekannt. Es gab allerdings Hinweise auf eine möglicherweise islamistische Gesinnung. Laut dem Innenminister Joachim Herrmann von der CSU war er bislang auch nicht straffällig geworden und war auch nicht ausreisepflichtig. Das sagte Herrmann in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Der 24-Jährige soll demnach eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis von der Stadt München gehabt haben. Die Polizei korrigierte derweil, warum der Mann Polizei bekannt war. Das sei aufgrund von Ermittlungsverfahren gewesen sein, in denen er aufgrund seiner vorherigen Tätigkeit als Ladendetektiv als Zeuge geführt wurde. Ich glaube, für uns ist alle klar, dass wir in Gedanken bei den Menschen in München sind, bei den Angehörigen, bei denen, die schwer verletzt sind. Und eine Sache ist auch klar, wir sind kurz vor den Wahlen. Es sind noch ein paar Tage, ein bisschen mehr als eine Woche. Das bedeutet, dass natürlich heute auch immer wieder PolitikerInnen genau darauf reagiert haben. Und zwar auch mit Worten, die sich anhören wie eine Heilbringung, wenn die CDU zum Beispiel sagt oder Friedrich Merz, dass er sich um die Sicherheit bemühen würde und sowas abschaffen würde. Ich möchte euch eine Sache mit auf den Weg geben, denn wir werden auf diese Forderung und auf diesen Wahlkampf nicht eingehen. Verknüpft mit Leid und Mitgefühl bitte keine politischen Forderungen. Das ist Wahlkampf auf dem Rücken von Opfern. Nach diesem Thema atmen wir alle einmal ganz kurz durch und gehen zum nächsten über. Und zwar jährt sich am 24. Februar der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine schon zum dritten Mal. US-Präsident Donald Trump hat versprochen, in den ersten 24 Stunden im neuen Amt den Krieg zu beenden. Tja, können wir alle ein bisschen rechnen. Wissen wir, die 24 Stunden, die sind schon lange vorbei. Es hat also nicht funktioniert, aber er hat jetzt unverzügliche Ukraine-Verhandlungen angekündigt. Ja, doch die könnten für die Ukraine eventuell böse enden. Es hat damit angefangen, dass der US-Verteidigungsminister Hegseth zum NATO-Treffen am Mittwoch nach Brüssel gekommen ist. Wie er sich dort zur neuen Ukraine-Strategie der USA geäußert hat, da hören wir mal rein.
The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. There also must be robust international oversight of the line of contact. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine.
Ja, ihr habt's gehört, er hat da bereits deutlich gemacht, was die USA alles nicht tun werden. Dazu gehört eine ganz schöne Menge. Zum einen schließt die USA ihre Unterstützung für eine schnelle NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus, weil das kein realistisches Ergebnis in einer Verhandlungslösung sei. Zum anderen werden sie auch keine amerikanischen Truppen in die Ukraine versenden. Falls es zu einer Friedenslösung oder einer Waffenruhe kommen sollte, müssten dann eben die EuropäerInnen die Truppen absichern. Zusätzlich hat er dann auch noch klar gemacht, dass es unrealistisch sei, dass die Ukraine zu ihren Grenzen Grenzen vor 2014, also vor der Annexion der Krim, zurückkehren könnte. Und er hat gefordert, dass die NATO-Mitgliedstaaten statt den jetzt geltenden 2% nun 5% ihres Bruttoinlandproduktes für die Verteidigung ausgeben sollen. Und das ist ganz interessant, denn diese Zahlen stehen ja immer mal wieder im Raum. Und wenn man das einmal kurz überschlägt, das ist ja nicht 5% des Haushaltes, sondern 5% des Bruttoinlandsproduktes. Das wäre ungefähr die Hälfte des Haushalts, den wir heute haben. Und den möchte er, dass wir für Verteidigung ausgeben. Und das ist natürlich etwas, was absolut unrealistisch ist. Und darum findet diese Forderung auch wenig Unterstützung bei den anderen NATO-Mitgliedern. Zwar haben Polen und die baltischen Länder angedeutet, diese Forderung irgendwie zu unterstützen, doch die Mehrheit lehnt den Vorschlag immer noch ab. Und dann gab es noch ein anschließendes Telefonat zwischen Trump und Zelensky. Das ging eine Stunde und im Anschluss hat Zelensky dann mitgeteilt, dass er dankbar für Trumps Interesse sei und man weiterhin in Kontakt bleiben würde. Trump hat auch betont, dass er einen stabilen Frieden in der Ukraine wolle, bei dem nicht nach 6 Monaten die Kämpfe wieder losgehen. Doch wenn wir das mal irgendwie überdenken, wie soll denn ein stabiler Frieden geschaffen werden, wenn Verhandlungen nur zwischen Putin und Trump stattfinden? Und so sieht das auch die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Zum Auftakt der Ukraine-Gespräche mit mehreren europäischen Amtskolleginnen hat sie dazu gesagt, Zitat, wir haben als Europäer immer deutlich gemacht, dass der Verhandlungstisch bereitsteht. Und weiter, es kann keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine geben. Daneben hat sie zu Geschlossenheit mit unseren amerikanischen Partnern aufgerufen. Ja, am Freitag findet ja die Münchner Sicherheitskonferenz statt, bei der auch US-Außenminister Rubio, US-Vize Vance und Zelensky aufeinandertreffen. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir da am Montag wieder drüber sprechen.
Werbung.
Ich möchte euch heute von etwas erzählen, das ich wirklich in meinen Alltag integriert habe, und zwar Haka. Das hat bei mir ehrlicherweise angefangen, als ich von Reinigungsmitteln, bei denen ich einfach nicht wusste, was da so drin ist, so ein bisschen die Nase voll hatte. Ständig hatte ich das Gefühl, entweder nehme ich was, das stark ist, aber Haut und Umwelt belastet, oder etwas, das irgendwie nicht so richtig sauber macht. Ja, und dann habe ich Haka ausprobiert und da war ich irgendwie total überzeugt. Und da möchte ich euch heute ein bisschen was von erzählen, denn ich habe euch ein paar meiner Lieblingsprodukte heute mitgebracht, die ich euch vorstellen darf. Einmal ist das die Neutralseife. Die benutze ich einfach für alles, zum Putzen in der Küche, fürs Bad, sogar für Flecken in der Wäsche. Und das Beste ist, sie ist super ergiebig. Ein kleiner Tropfen reicht da völlig aus und es ist einfach auch richtig schön. Ich muss mir einfach gar keine Sorgen machen, dass danach auf den Oberflächen irgendetwas in der Luft bleibt. Und dann gibt's noch das Wollwaschmittel, das ich für kuschelige Pullover zum Beispiel total gerne benutze. Da sind die Fasern danach irgendwie gar nicht hart oder rau, so wie ich das vielleicht von anderen Waschmitteln kenne. Es bleibt einfach alles weich und duftig. Und jetzt komme ich zu meinem absoluten Lieblingsprodukt. Das ist die Handcreme, und zwar die Euterpflege. Die zieht total schnell ein, fettet nicht und meine Haut fühlt sich danach wieder total angenehm an. Die habe ich immer in meiner Handtasche dabei und die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Das sind alles Produkte, die nicht einfach nur gut funktionieren, sondern bei denen ich mich auch wirklich gut fühle, sie zu benutzen. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, vielleicht sucht ihr sowas auch nochmal und diese Produkte ausprobieren wollt, ja, die in Sachen Nachhaltigkeit und Qualität überzeugen, dann schaut euch Haka doch mal an. Über meinen Link haka.com/discount/informantin15 bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment und auch auf bereits reduzierte Produkte. Der Rabatt, der wird automatisch hinterlegt, ihr müsst also gar nichts machen. Ihr könnt den Link einfach aus den Shownotes kopieren oder anklicken und der ist gültig bis zum 31.03.2025. Bestellt euch doch mal die Neutralseife oder die Handcreme, die Euterpflege. Ihr werdet es lieben, ich verspreche es euch. Ihr findet wie immer den Link und alle Infos in den Shownotes. Viel Spaß mit Haka.
Werbung Ende.
Weiter geht's nach Österreich, zu unserem Nachbarn. Denn dort wurde jetzt bekannt, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen der radikal rechten FPÖ und der konservativen ÖVP gescheitert sind. Ihr wisst es, im Januar, da sind ja bereits Verhandlungen zwischen der ÖVP, der sozialdemokratischen SPÖ und auch der liberalen NEOS gescheitert. Die Wahl ist jetzt schon 4,5 Monate her und es gibt einfach gar keine Koalitionsvereinbarung und Regierungsverhandlungen. Die haben ehrlicherweise in Österreich noch nie so lange gedauert. FPÖ-Chef Kickl hat dabei die aus seiner Sicht hohen Forderungen der ÖVP während der Verhandlungen kritisiert. Diese hätten während der Verhandlungen 6 wichtige Ministerien verlangt. Auch wenn die FPÖ den Konservativen stark entgegengekommen wäre, wäre es laut Kickl undenkbar gewesen, der ÖVP wieder das Innen- und Finanzministerium zu gehen. Und aufgrund des Verhaltens der ÖVP sei es zudem nicht zur Klärung zentraler, offener Fragen gekommen. Ja, und auf der anderen Seite wirft die ÖVP Kickl Kompromisslosigkeit und Machtmissbrauch vor. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie kann das denn weitergehen? Gibt es da vielleicht irgendeine Lösung? Und dazu hat sich der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwochabend geäußert.
In den kommenden Tagen Gespräche mit Politikerinnen und Politikern führen, um auszuloten, welche der vier genannten Optionen erfolgreich sein können, so schnell wie möglich, so lange wie nötig. Denn es geht darum, endlich Kompromisse zu finden.
Es gibt also vier Szenarien, die jetzt passieren könnten in Österreich. Zum einen könnte es zu Neuwahlen kommen. Dazu müsste der Nationalrat aufgelöst werden. Die zweite Möglichkeit wäre eine Übergangsregierung oder eine Expertenregierung. Aktuell gibt es in Österreich ja auch eine Übergangsregierung aus ÖVP und den Grünen. Diese hat im Parlament allerdings keine Mehrheit. Und das ist ein ganz schönes Machtvakuum natürlich, weil dann gerade nichts passieren kann. Und ein drittes Szenario wäre der erneute Versuch eines Dreierbündnisses. Dazu haben sich die Chefs der Neos und SPÖ offen gezeigt. Fraglich ist aber, ob sich die ÖVP erneut darauf einlässt, nachdem die letzten Verhandlungen im Januar gescheitert sind. Und dann gibt es noch ein letztes Szenario. Und das wäre eine Minderheitsregierung. Die gab es bisher nur einmal in Österreich, und zwar zwischen April 1970 und November 1971. Das Problem dabei ist, dass eine Minderheitsregierung keine Mehrheit im Bundesrat oder Nationalrat hat und die Regierenden für jedes Vorhaben eine neue Mehrheiten im Parlament suchen müssten. Theoretisch wäre eine Minderheitsregierung bestehend aus ÖVP und Neos möglich. Im Nationalrat wären sie dann aber auf die Unterstützung der FPÖ oder SPÖ angewiesen, was aus heutiger Sicht schwer vorstellbar ist. Schauen wir mal, wie es in Österreich weitergeht. Zuletzt kommen noch die Good News. Ein Forschungsteam der Universitätsmedizin Magdeburg hat einen innovativen Test entwickelt, um Nervenschäden bei Diabetes frühzeitig zu erkennen. Dabei steuern Patienten spezielle Videospiele mit den Füßen durch Gewichtsverlagerung und Fußbewegungen. Ja, und die dafür genutzten Einlegesohlen sind mit Sensoren ausgestattet, die diese Daten dann erfassen und per Bluetooth an ein Smartphone oder Tablet senden. Ja, und in klinischen Studien mit 329 Teilnehmenden zeigte sich, dass der spielerische Test Nervenschäden und auch kognitive Beeinträchtigung präzise erkennen kann, wenn das mal nicht hoffen lässt. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung, vor allem wenn es zu kurz vor der Wahl ist. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch, über jede Bewertung. Drückt gerne auf die Abo-Glocke, lasst ein Abo da und dann hören wir uns am Montag wieder, denn ich verspreche euch, irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.